und herzlich willkommen zurück zum Public Interest Podcast. Wir sind Feli und Joram vom Prototype Fund.
Ja, hallo auch von mir. Hier beim Prototype Fund fördern wir gemeinwohlorientierte Technologien und in dieser aktuellen Staffel sprechen wir mit den Menschen, die diese Technologien dann entwickeln.
In dieser Staffel dreht sich alles um Up and Coming, aber wie startet man eigentlich sein Up and Coming ohne Hilfe? Ich glaube, das geht eigentlich nicht ohne.
Zum Glück gibt es ja auch Hilfe, deswegen haben wir uns mit dem Thema MentorInnen beschäftigt. Wir wollten wissen, wer sind denn eigentlich die Menschen, die anderen beim Einstieg helfen und wie sieht dieser Einstieg und diese Unterstützung denn überhaupt in der Praxis aus?
Dazu haben wir Lisa Passing zu einem Gespräch bei uns eingeladen. Lisa, auch als Lisslis bekannt, ist freiberufliche Entwicklerin, Creative Technologist und seit neuestem auch wieder Studentin. Sie verfolgt viele Interessen und kommt in ihrer Arbeit im Hackspace Heart of Code dem Lehren und Lernen von und mit Jugendlichen nach. Lisa spricht mit uns heute über ihre Rolle als Mentorin und dies war meine erste Frage an sie. Was war dein erster Kontakt zu Open Source Software?
Da musste ich super, super tief in die Erinnerungskiste greifen, weil ich glaube, Open Source so an sich war, ich wusste zwar, was das ist, aber so die Gedanken von, das kann ich auch selbst entwickeln und Teil davon sein, war erstmal gar nicht so da, weil man so, es existiert so, aber ich habe nicht verstanden, so dass ich das auch machen kann. Tatsächlich bin ich auch so ein bisschen da reingerutscht über Rails Girls, also was damals noch Rails Girls hieß, heute Code Curious heißt. Und wir hatten damals so eine Study Group, die jetzt tatsächlich 10-jähriges Jubiläum feiert. Man glaubt es kaum. Und einer unserer Mentoren damals war oder ist immer noch ein super großer Verfechter von Open Source und war immer auch so, hat eben davon erzählt, was er so macht in seiner Freizeit. Und dann haben wir eben auch angefangen, ein Projekt, das wir als Study Group zusammen gemacht haben, eben direkt auch Open Source zu entwickeln, so richtig mit Lizenz und dann eben auch so das auf GitHub fallen mit so, okay, wir machen das richtig so ordentlich mit Issues und haben dann auch mit der Zeit ja so die ein oder andere Surprise-Contribution von irgendwelchen Leuten, die uns irgendwie gefunden haben, bekommen und dann auch dieses so dieser ganze Workflow zu machen, mit denen das war total interessant und super lehrreich. Und dann habe ich so ein bisschen über die Jahre festgestellt, so, dass man das auch einfach mit ganz vielen anderen Projekten machen kann, also irgendwie Sachen, die ich benutze, dann auch mal zu gucken mit so, es wäre irgendwie cool, wenn dieses Feature auch in dieser Software, die ich benutze, existieren kann. Und ich kann einfach da reingucken und dann halt sagen, also sowohl auch zu sagen, so arbeitet da schon jemand dran oder wenn ich Zeit und Lust habe und auch tatsächlich mich einigermaßen auskenne, zu sagen, ja, das kann ich implementieren und dann eben auch da wirklich auch einen Beitrag zu machen. Also es wurde so ein langsamer Einstieg, aber jetzt so inzwischen ist es so, schon sowas, wo ich immer auch so gucke, so kann ich auch Sachen, die ich benutze, denen was zurückgeben.
Du hast gesagt, du hattest einen Mentor damals. Magst du ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das war? Was war da so eure Beziehung, beziehungsweise bei welchen Sachen konnte der Mentor helfen?
Genau. Tatsächlich muss ich sagen, es waren zwei Mentoren, weil wir hatten so, es war einfach ein wöchentlicher Wechsel so ein bisschen. Und das Mentoring damals ging halt vor allem darum, Ruby als Programmiersprache zu lernen, weil das eben aus dem Rails-Girls-Kontext kam, also Ruby und Rails als Programmiersprache Ruby und als Framework Rails. Und beide hatten so, es war ganz lustig, weil sie sehr unterschiedlich in ihrer Herangehensweise waren, wie sie Dinge erklärt haben und auch so, worauf sie Wert gelegt haben und sich aber dadurch sehr gut ergänzt haben und dann auch so zu sehen, so, es gibt einfach unterschiedliche Herangehensweisen an verschiedene Probleme und auch an verschiedene Situationen im Allgemeinen, also Situationen, die so in einem Programmierkontext entstehen. Und genau, das war vor allem am Anfang eben das Lernen einer neuen Sprache, dann so ein bisschen das Framework, so ganz klassisch und dann aber auch einfach so, wenn man dann so ein bisschen sicherer ist in den Sachen, halt auch so zu diskutieren und gemeinsam zu überlegen, was ist eine gute Herangehensweise oder wie strukturiert man was oder wie, wenn man halt größere Features baut, dann zu überlegen, wie bricht man das runter, was sind so kleine Subtasks und was macht Sinn. Genau, also schon mal so dann so architekturmäßig und dann, genau. Also am Anfang sehr so Baby-Steps und dann mit der Zeit dann eben so zu größeren, mehr so Meta-Sachen, sag ich mal, die man dann alleine machen kann.
Und lass mich da noch eine kurze Anschlussfrage stellen. Hättest du deinen Einstieg auch hingekriegt ohne die MentorInnen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ohne Mentorinnen hätte ich den Einstieg so nicht geschafft. Zum einen schon mal, weil die mentale Hürde mit so, kann ich das überhaupt und ist das überhaupt was gewollt ist, so, das war einfach da und nach irgendwie so, also vielleicht ist das auch so ein Imposter-Syndrom-Ding, aber vielleicht denken das ja andere Leute auch, deswegen sage ich das so, es ist ganz normal, das zu denken auf eine Art und Weise. Und was auch total wichtig ist, ist so im Kopf zu behalten, finde ich, ist, dass jedes Projekt anders ist und die Leute, die das maintain und halt HauptentwicklerInnen sind, sind halt alle anders drauf und alles funktioniert so ein bisschen. Und das ist halt auch, man lernt dann mit der Zeit, finde ich, so ein bisschen auch zu gucken, ist das was, wo meine Contribution irgendwie Sinn macht oder gewollt ist überhaupt auch? Oder bringt das auch einfach gar nichts? Also wenn ich dann irgendwie so eine Issue-Liste durchgucke und mir denke so, okay, das sind jetzt irgendwie 20 offene Tickets von vor 2 Jahren und keines einzige wurde jemals irgendwie beantwortet, dann ist das so, okay, macht vielleicht nicht so viel Sinn. Genau, und aber halt so diese ganzen Tipps und Tricks irgendwie auch zu lernen, so wonach muss man gucken, wann macht es Sinn, halt so diese Leute erstmal irgendwo anders anzuschreiben. So vor 10 Jahren war IRC ja auch noch so mehr so ein Ding, als das heute ist. Und dann mal kurz zu fragen mit so, also erstmal was zu fragen und dann kommen zu gucken, so was ist so die Stimmung. Und halt all dieses, also wirklich so zu lernen, so eine ganz neue Form von sozialer Interaktion und sozialem Ding, was es so gang und gäbe. Genau, ein Tipp war auch immer so, was ich heute noch mache, ist immer so, wenn ich irgendwas ein Ticket aufmache, ist zu sagen so, erstmal so, hi, danke, dass du das überhaupt machst, weil viel Open Source ist ja immer noch so Hobby und Freizeit für viele Leute und dann halt einfach zu sagen, so first appreciate, was schon da ist, bevor du dann sagst, und dann habe ich festgestellt oder ich hätte gerne. Auch das immer, also einfach so, jetzt, ich sehe dich als Person hinter dem Code auch. Und das sowas mitzunehmen. Und ich glaube, genau, alles zu lernen war, muss man halt lernen. Und ich glaube, dann Mentor und Mentorship zu haben, war auf jeden Fall super sinnvoll und glaube ich, hat auch so viel, ich will nicht sagen Angst, aber halt viel so Ungewissheit und was ein bisschen Nervosität daraus genommen, dass das halt wirklich einfach so, ganz normal und gang und gäbe geworden ist für mich.
Du hast ja schon angesprochen, irgendwie so die Hürden, auf die du gestoßen bist beim Einstieg, aber vielleicht fällt dir jetzt spontan auch nochmal eine konkrete Herausforderung beim Einstieg vor, also noch mehr konkrete, da vielleicht auch ein Beispiel oder so, weil die Frage ist, wo siehst du Herausforderungen beim Einstieg in die Open-Source-Softwareentwicklung allgemein?
Also was mir, also es gibt so verschiedene, ich sag mal Level, glaube ich so, von Contributions oder von sowas, wie man sich halt irgendwie einbringen kann in ein Projekt. Das kommt auch immer darauf an, was ist das für ein Projekt? Also wie groß ist das Projekt vielleicht schon? In welchem Stadium befindet sich das? Also gerade am Anfang, wenn eben noch viel wirklich Features geschrieben werden müssen, bis der Maintainer halt denkt, okay, ich bin jetzt so, das ist jetzt so der Standpunkt, an dem ich das haben will, dann ist es vielleicht gar nicht so praktisch, tatsächlich Code beizutragen, weil sich sehr viel, sehr schnell verändern kann. Und dann macht es vielleicht auch einfach Sinn, vielleicht einfach wirklich nur ein Ticket aufzumachen mit dem so, es wäre cool, wenn du daran denkst. Oder vielleicht auch, und das ist wahnsinnig unterschätzt, immer noch Dokumentation schreiben oder ein bisschen Beispielcode, einfach mit so, ich kenne das, ich bin relativ viel in der Rust-Community gerade unterwegs. Und es gibt einfach ein paar Projekte, die haben halt so sehr gute technische Dokumentation und dann gibt es halt irgendwie von, also alles ist irgendwie beschrieben als Code, aber ich habe so keinen Zugang zu, aber wie benutze ich das jetzt in einem Projekt so als Workflow so ein bisschen, also ein bisschen so einfach ein Beispiel Projekt oder halt einfach so ein bisschen Code, dass du die Sachen so zusammenbringst, damit ich nicht teilweise wirklich so aus allen Zeiten und Stellen mir halt so suchen muss, okay, muss das jetzt hier und dann das oder doch zuerst das andere? Und einfach so ein bisschen auch so menschliche Dokumentation, würde ich das einfach mal nennen, so ein bisschen so. Und ich finde, dass ich hatte ein Projekt, das fällt mir natürlich nicht ein, wo ich das gesehen habe, die so, ja, das auch wirklich so technische Dokumente, also es gab so einen Guide für nur NutzerInnen und dann nur einen technischen Guide und dann aber noch so ein wie so ein Walkthrough für so, okay, du bist so Entwicklerin und interessierst dich dafür, wie das funktioniert. Hier beschreiben wir dir, was wir uns so dabei gedacht haben, als wir das geschrieben haben, aber wirklich so einfach als wie so eine Art Aufsatz und dann zu erklären, das sind die Teile, die wichtig sind. Und wenn du dich dafür interessierst, schau doch hier hin. Und halt wirklich so einfach das so ein Guide geschrieben. Und ich fand das so nice, richtig nice, weil das ist so, das machen viel zu wenig Projekte. Es ist auch wahnsinnig viel Arbeit, das ist immer noch die andere Sache. Das sind so Hürden, die, wenn man sich halt denkt, okay, ich hätte gerne mehr Leute, die in meinem Projekt was beitragen können. Vielleicht ist das sowas mit so Dokumentation, ein kleiner Guide, Es muss ja auch am Anfang nicht, nicht viel sein. Es reicht auch irgendwie, einen Readme in einen Ordner zu setzen und irgendwie zu sagen, so, okay, hier in diesem Ordner geht es übrigens darum. Das kann schon echt viel bringen. Die andere Sache ist, und das ist auch so ein bisschen, naja, das ist, glaube ich, jetzt auch besser geworden in den letzten Jahren, aber am Anfang gab, oder was heißt am Anfang, so vor 10 Jahren, oder als ich angefangen habe, war es auch einfach nicht so gang und gäbe, wirklich halt wie so ein Readme zu haben, oder es gibt jetzt inzwischen noch so ein Community Guidelines, Code of Conduct und was man jetzt alles so in Readmes findet oder in Repositories findest, und eben auch mal zu sagen, so, ich will keine Outside Contributions, halt einfach auch zu sagen, so in meinen Contribute MD zu schreiben, ich will das nicht, ich habe keine Zeit, das zu maintain, ich so take it or leave it. Und ich finde auch einfach, das auch so klar zu kommunizieren, ist auch was wert. Und bevor man dann halt irgendwie genervt ist, so von der einen Seite als Maintainerin von so Leute, die ständig was wollen, dann zu sagen, so, Leute, ich kann das nicht leisten. Auf der anderen Seite ihnen zu sagen, ich würde gerne, es geht um Kommunikation, glaube ich. Es geht immer um Kommunikation.
Die Hürden, die du besprochen hast, was glaubst du, wie da Mentorinnen bei helfen können, die zu bewältigen oder irgendwie da jemanden an die Hand nehmen zu können?
Ich glaube, auch da gibt es so, es gibt immer verschiedene Ebenen und das hängt davon ab. Größere Projekte können sich das halt vielleicht, also ich rede jetzt so wirklich von so großen Projekten, wo halt auch Leute vielleicht bezahlt dafür werden, dass sie daran arbeiten. Oder ich glaube, das ist auch dann da prinzipiell das, was mir so, wie heißen sie? Evangelists oder Developer Advocates machen, halt auch einfach sozusagen, okay, kommt Leute, ich nehme schon die Hand und wir gucken uns das mal an oder wir machen so ein Walkthrough, halt wirklich von dem Projekt aus. Also so, das Projekt stellt einen Mentor oder eine Mentorin und sagt halt irgendwie, okay, Leute, die sich dafür interessieren, wir können das mal zusammen machen. Das kann ja auch, also muss ja nicht ein 1-zu-1-Ding sein, sondern kann ja auch ein Mentor zu mehreren in einem Online-Call sein und man guckt sich das halt mal irgendwie an, nimmt so ein bisschen Leute an die Hand. Da war ich auch schon mal, saß ich in so einer Session, ich fand das super interessant. Und auch einfach mal zu gucken, so wie kommt man rein und wie halt irgendwie, was sind auch einfach Fragen, die Leute haben an das Projekt, was dann auch direkt wieder genutzt werden kann, um Dokumentation vielleicht zu verbessern. Eine andere Sache ist, gerade wenn Projekte halt kleiner sind, kann man vielleicht auch gucken, das hatte ich jetzt so noch nicht gesehen, aber ich dachte mir mal, das wäre eigentlich ganz cool, wenn Projekte das machen würden, halt zu sagen, das sind so Leute oder die folgenden Leute haben halt hier schon mal irgendwie größere Features hinzugefügt oder kennt sich halt ein bisschen aus und die stehen so zur Verfügung, wenn man Fragen hat einfach. Also dann kann man irgendwie sagen, wir sind hier auf, keine Ahnung, ja früher IRC, heute ja fast schon irgendwie Discord oder so. Und die kann man direkt fragen und dann kann man mit denen halt irgendwie so kurz was, also mit denen was bequatschen und eben sagen so, okay, es ist halt immer eine Frage, wie viel Zeit dann da ist. Ich habe mal ein größeres Two-Factor-Authentication-Feature gebaut und dann hatte ich vor allem am Anfang super Probleme, mich richtig zurechtzufinden und dann bin vor allem dann an der Test-Suite gescheitert, weil das Projekt hat auch so Cucumber-Tests, wenn das kennt, weiß das vielleicht, wenn ich es, also war so eine Art von Testing, mit der ich überhaupt nicht vertraut war und ich habe so gestruggelt, weil das war so das letzte Ding, was halt eben gefehlt hat, war diese Tests irgendwie zu schreiben und ich war so, Hilfe, ich schaffe es nicht. Und dass wir dann tatsächlich mal, dann hatten wir noch Glück, weil dann gab es noch so ein Projekt-Hack-Day, dass wir das wirklich dann so quasi dann das letzte Ding so über die Ziellinie getragen haben. Und es war einfach echt, ich war so, oh mein Gott, ich never again. Aber es war gut. Aber halt wirklich dann einfach, dass halt Leute sagen so, okay, wir helfen halt einfach Leuten von außerhalb so ein bisschen, oder halt außerhalb des Projekts so ein bisschen ihren Kram fertig zu machen. Das ist schon irgendwie richtig, richtig gut. Und das kann ja kann ganz verschieden sein, was da anfällt.
Bist du eigentlich auch selbst Mentorin?
Ja, ich mentore auch selbst in verschiedenen Ausführungen über die Jahre. Also ich habe auch dieses durch Railsgirls halt auch viel gelernt, wie wertvoll das sein kann, einfach auch Erfahrungen zu teilen. Und ich mag es auch total gerne, über so Kram zu quatschen, sage ich mal, und halt auch Leuten zu zeigen, so, okay, was passiert da so und was sind so die Sachen. Das ist jetzt mehr so tatsächlich Mentoring, um überhaupt programmieren zu lernen. Für ein anderes Projekt, tatsächlich für das Projekt, das ich für das ich beim Prototype Fund war, mentore ich gerade eine Person, weil ich auch einfach während meiner Förderzeit einfach keine Zeit hatte, vernünftig Dokumentation zu schreiben, von der ich jetzt hier so ganz toll rede, was mich jetzt so ein bisschen, ja, ich sag mal, in den Hintern beißt, weil ich alles, was ich mal hätte aufschreiben können, verbal weitergeben muss in Mentoring-Sessions. Aber es funktioniert ganz gut und ich bin, ja, genau, wir arbeiten uns jetzt so ein bisschen so durch, so mit so, was habe ich mir da gedacht. Sie versucht dann, das ein bisschen so nachzuempfinden und dann so guckt halt so, wo wir weitermachen können. Und aber auch, was ich auch ganz viel merke, ist halt auch, dass sie auch ganz viele Dinge, die ich entschieden habe, in Frage stellt und ich dann auch überlegen muss, so, ja, war das so klug? Ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt gucken, wie wir damit zurechtkommen. Ich bin da auch sehr dankbar dafür, dass jemand dafür interessiert und wir so ein bisschen zusammen da auch, daran arbeiten können.
Vielleicht möchtest du noch ein bisschen darauf eingehen, wie so eine Beziehung zustande kommt zwischen Mentor und Mentee?
Wie kommt so eine Beziehung zustande? Ich glaube, wenn es wirklich so eine, wenn sich was auf so ein Projekt bezieht, dann ist vielleicht auch erstmal Interesse an dem Projekt selbst da. Was kann ja so viele unterschiedliche Projekte, wie es gibt, und so viele unterschiedliche Leute interessieren sich dafür. Und dann kann man sagen, okay, wir halten das so ein bisschen, es geht halt ums Projekt und dann beziehen wir uns darauf und machen irgendwie, wir sagen, wir treffen uns alle 2 Wochen oder wir machen es ein bisschen auf Zuruf, wenn du irgendwie Zeit hast und an was arbeitest, dann schick mir einen Pull Request und dann kann ich den reviewen und dann quatschen wir nochmal drüber. Also irgendwie so, das Projekt ist schon da und Leute finden dich. Andererseits könnte man auch sagen, okay, man kann vielleicht auch einfach suchen, so allgemein nach Leuten, die irgendwie erfahren sind und sich irgendwie auskennen und dann sagen, okay, wir suchen uns vielleicht auch einfach gemeinsam, also worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, dass beide, sowohl Mentor als auch Mentee, Externe von dem Projekt sind und dann eben sagen so, okay, wir suchen uns einfach irgendwas aus und finden gemeinsam heraus, wie wir irgendwie damit arbeiten können. Das finde ich eigentlich, glaube ich, auch ganz interessant. Einfach so ein bisschen wie so nach dem Motto, dass man halt sagt, okay, anstatt dass man halt Code schreibt und halt so versucht, also nur zu zweit Code schreibt, dass man zu zweit versucht, an einem Projekt zu arbeiten, was aber weder das Projekt, also das kein Projekt von einem selbst ist, sondern man versucht zu zweit quasi in dieses Projekt einzuarbeiten.
Also ist es quasi schon Mentorship, wenn ich eine Frage beantworte? Oder ist das mehr als das?
Mentorship ist schon mehr als so nur mal eine Frage. Es sollte schon was Längerfristiges sein, damit der oder die Mentee halt auch weiß, so, ich kann dann noch mal eine Rückfrage stellen. Weil dieses Gefühl zu haben, okay, das war jetzt einmal eine Frage und jetzt muss ich den Rest irgendwie so perfekt irgendwie hinkriegen, ist nicht so, das ist nicht das, was ich auch unter Mentorship verstehe. Es sollte schon so längerfristig sein, bis halt auch, und halt auch die Situation oder die, sag mal, die Atmosphäre sollte sein, ich sollte komfortabel darin sein, Fragen zu stellen. Auch wenn man als Mentorin vielleicht auch manchmal denkt, so, okay, jetzt habe ich wirklich alle Fragen geklärt und das sollte jetzt super klar sein, ist das manchmal halt auch einfach nicht klar, weil wir können ja nicht in die Köpfe von anderen Leuten gucken und deswegen ist auch dieses so, auch auf der Mentorseite, auch auf jede Frage irgendwie gefasst zu sein oder auch irgendwie die zu antizipieren. Und ich finde auch, das ist tatsächlich was ich beim Mentoring, oder das macht mir vor allem Spaß, ist halt alle diese Fragen, an die ich vorher nicht gedacht habe, die dann doch irgendwie aufgekommen sind, weil es sind so, jetzt habe ich das noch gar nicht gesehen oder irgendwie so noch nicht, gar nicht dran gedacht irgendwie. Und das finde ich total spannend, auch so aus dem eigenen Denken mal ein bisschen rauszukommen.
Wie sieht denn so eine Mentoring-Session aus? Setzt ihr euch dann zusammen hin? Also ist es sehr synchron und gleichzeitig oder ist es eher so eine asynchrone Sache? Wie funktioniert das in der Praxis?
So eine Session kann unterschiedlich aussehen und es kommt auch ein bisschen auf den Stand drauf an, wo man es ist. Es macht doch Sinn, sich erstmal so ein Ziel zu setzen. Das kann zum Beispiel sein, wir wollen Feature XY bauen und dann überlegen wir uns erstmal, okay, was soll da genau funktionieren? Weiß der oder die Mentee, wie das grob technisch funktioniert? Inwiefern müssen wir da ins Detail gehen? Macht es vielleicht Sinn, halt nochmal zu gucken, genau, was wäre so eine technische Grundlage, die wir vielleicht vorher zuerst überhaupt mal besprechen müssen, wie das funktioniert? Und das für solche grundlegenden, wir überlegen uns erstmal, was wir eigentlich wollen. Fände ich persönlich, was synchron zu machen, halt entweder in einem Videocall oder wenn es sich anbietet, vielleicht sogar halt in Person. Halt zu überlegen, so, okay, was ist das, was wir wollen, was sind die Anforderungen, was wissen wir schon, was wissen wir noch nicht, was können wir dann vielleicht halt irgendwie recherchieren. Und das halt erstmal so grob halt einen Plan zu machen, finde ich synchron super. Und dann kann man halt eben so ganz klassisch sagen, okay, was ist der erste Schritt, beziehungsweise was müssen wir zuerst irgendwie klären. Und das kann dann aber auch asynchron gut stattfinden. Also wenn zum Beispiel ich sage, okay, müssen vielleicht auch erstmal gucken, welche, keine Ahnung, Drittbibliothek brauchen wir überhaupt? Dann ist vielleicht, okay, da gibt es 3 verschiedene, dann gucke ich mir erstmal an, welche für uns am besten Sinn macht und dann schauen wir uns dann halt an, was wir dann zusammen machen. Oder Menti sagt so, okay, ersten Schritt weiß ich schon, kann ich schon mal vorbereiten und dann schreibt schon einfach schon ein bisschen Code und macht einen Pull-Request auf und dann kann ich den halt auch reviewen, wenn ich Zeit habe. Und dann kann das erst, also so, wenn das schon so gut funktioniert, kann das auch asynchron so weitergehen. Und dann kann man vielleicht dann auch einfach mal gucken, wenn man fertig ist, ich mache jetzt so Luftquotes, dann nochmal so ein Abschlussbriefing machen. Und dann ist das super easy, ist auch für mich, also dann kann halt jede Partei so daran arbeiten, wenn er oder sie Zeit hat. Und je nachdem, wenn da halt noch super viel unklar ist und halt auch super viel Hilfestellung vielleicht auch von meiner Seite oder von der MentorInnen-Seite gegeben werden muss, dann ist das meistens in synchronen Meetings einfacher, weil man halt direkt Fragen hin und her fragen und antworten kann und dann einfach so immer mal ein großes Stück, so dass man halt sagt, je nachdem, was so die Schedules sind, man setzt sich abends irgendwie mal nochmal 2 Stunden zusammen oder am Wochenende und guckt halt, wie weit man kommt. Und dann ist das halt ein langsamerer Prozess, aber dann, glaube ich, im Endeffekt auch wertvoller für die Mentee, den oder die Mentee.
Nach den, also wenn ihr dann ein paar mehr Sessions hattet und so, und dann vergeht ja auch ein bisschen Zeit mit euch, also wo ihr dann zusammen an den Projekten arbeitet oder generell zusammen miteinander arbeitet, ab wann weißt du denn, dass dein Mentee bereit ist, alleine weiterzumachen, oder ab wann weiß dein Mentee, dass er dein Mentoring nicht mehr weiterhin, also so in der Kapazität beanspruchen muss?
Meiner Erfahrung nach wissen die Mentees das sehr gut selbst, weil dann ist, irgendwann ist halt dieser Punkt von so, und zumindest jetzt bei allen Leuten, die ich in irgendeiner Form irgendwann mal so ein bisschen gementort habe, war dieser Punkt mit dem so, ich will das jetzt alleine machen, auch einfach so ein bisschen aus so, ich habe das jetzt gelernt und ich weiß das jetzt auch. Das ist aber auch mehr so ein natürlicher Prozess, dass man dann auch einfach mehr und mehr selbstständig gemacht wird, auch einfach so, weil, ich weiß nicht, wer Programmieren gelernt hat und dann gemerkt hat, ich kann das jetzt selbst machen und es funktioniert und ich muss nicht mehr nachfragen. Die Euphorie und dieses so, oh mein Gott, ich kann es jetzt, ist normalerweise Motivation genug. Und dann läuft das so meistens so ein bisschen auch aus, dass man einfach dann weniger Check-ins hat, beziehungsweise, genau, also das ist, glaube ich, so man dieser Verlauf von Synchronität into Asynchronität bis hin zu, es muss gar nicht mehr so viel nachgefragt werden. Dann gibt es dann noch so ein Daumen hoch, Daumen runter, irgendwie so von so, ja, das läuft gut. Und dann, ja, sind sie, wie sagt man so schön, verlassen die Babyvögel das Nest oder so und fliegen los und schreiben Code für andere Projekte. So.
Das klang richtig ja. Süß.
Macht ihr das dann irgendwie einen formalen Abschluss? Macht ihr dann nochmal irgendwie so einen Debrief? Oder ist es dann, ist es zu formell und man sagt sich einfach irgendwann so, fasert es aus und man sagt, tschüss, viel Spaß.
Das kommt ganz drauf an. Also ich, wenn ich halt jetzt, also ich habe jetzt auch so ein paar Mentor-Sachen, wo ich halt die Leute vorher schon kannte und man halt schon eher so eine Art Bekannten-Status hat, so grenzt so an Freundschaft und dann trifft man sich halt irgendwie nochmal auf einen Kaffee oder irgendwie nochmal auf ein Bier oder so und quatscht vielleicht nochmal drüber oder macht halt nochmal einen Call, wenn man sich halt so einfach nochmal so, okay, sowas lief so gut, weil es ist auch für mich interessant halt zu wissen, so hat doch mein Stil was hat gebracht oder wann war es halt mal nervig, war es jetzt, weil ich keine Zeit hatte oder halt nicht so viel Zeit hatte und einfach halt nochmal so ein bisschen, um zu reflektieren. Aber wenn die andere Person jetzt halt mehr so, ich sag mal, eine Internetbekanntschaft ist, also halt irgendjemand, wo ich halt wirklich nur so online für ein Projekt, ja, so halt längerfristig Fragen beantwortet habe und halt so ein bisschen Hilfestellung gegeben habe und es war halt so sehr funktional, sag ich mal, dann läuft das meistens auch einfach aus und dann gibt's halt nochmal so ein Thanks for the Collaboration und dann ist es so cool. Und dann hofft man, dass sie wiederkommen und ein Projekt arbeiten. Vielleicht aber auch nicht, aber dann ist es okay, weil so ein bisschen Wissen trägt sich ja immer irgendwie weiter und das ist dann auch, ist auch cool.
Dann nächste Frage. Der klingt ein bisschen lustig, finde ich. Was hast du davon, Mentorin zu sein? Also ich würde mal eher fragen, was gibt es dir persönlich? Was gewinnst du daran, Mentorin zu sein?
Ich kriege ganz viel raus, Mentorin zu sein. Ich glaube auch, dass, also vielleicht liegt das auch daran, dass ich halt gementort wurde am Anfang und auch, weil ich habe mich damals natürlich auch gefragt, so, warum machen Leute das in ihrer Freizeit und verschwenden in Anführungszeichen ihre Zeit darauf, mir was beizubringen. Und ich verstehe das aber jetzt inzwischen total, weil es einfach dieses anderen Leuten was beizubringen, gibt einem total viel. Und das, also sowohl Kindern, Jugendlichen als auch Erwachsenen, wenn dann halt zu sehen, so okay, sie lernen was und sie haben irgendwie Spaß dabei und sie können dann halt auch einfach ihre eigenen Sachen machen. Und gerade auf so einem sehr technischen Level, das ist jetzt auch mehr so Mentoring, überhaupt programmieren zu lernen, weil ich da halt auch gerade viel gemacht habe, ist halt dieses so, es ist schon, für viele Leute ist das ja auch immer noch so sehr magisch, ne? Wie funktioniert Technik, wie schreibe ich eine App, plötzlich ist da was im Internet und dann halt so zu sehen, wie so ein bisschen so diese Entzauberung stattfindet, aber gleichzeitig so dieses Verständnis so von wie Welt funktioniert, und ich finde, das ist auf so einem sehr grundlegenden Level total faszinierend zu sehen, wenn das in Leuten stattfindet. Finde ich mega, das ist so ein bisschen so dieses Mensch und Computer Interaktion auf so einem anderen Level. Finde ich richtig, richtig cool. Und ich glaube, so ein bisschen das ist auch die Fortführung von dann projektbasiert in Open Source dann zu haben, okay, da haben halt Leute Dinge gebaut, weil sie eine Idee hatten oder weil sie was wollten oder halt irgendwie was teilen wollten, gerade halt Open Source, dieses, das soll nur nicht für mich sein, das soll für alle sein. Und dann eben zu sagen, okay, das sind wildfremde Menschen, die aber irgendwie diese Idee auch irgendwie teilen oder diese Software nutzen und dann halt sagen, ich würde da gerne das entweder weiterentwickeln oder da was zurückgeben oder irgendwie sagen, das verbessern auf irgendeine Art und Weise. Und dann halt zu sagen, okay, ich unterstütze dich dabei. Das ist irgendwie auch total schön. Es ist so eine Art von Gemeinschaftlichkeit, die einfach so schön ist, und sie sollte überall im Leben stattfinden, nicht nur in Open-Source-Entwicklung. Und ich finde das, ja, es gibt mir total viel und ich finde das total schön auf so vielen Ebenen, und finde ich gut. Also mir gibt das wirklich, ich mag das richtig gern.
Und wenn du jetzt neue Sachen lernen möchtest, nutzt du auch noch jetzt, wenn du quasi dich weiterbilden willst oder nicht mehr Anfängerin bist in dem Thema, immer noch eine Mentorship-Beziehung zu anderen, zu MentorInnen, um dich weiterzubilden, um reinzukommen in Themen.
Du hast gerade was gesagt, da würde ich gerne direkt aufgreifen, dieses so, wenn du, wenn ich nicht mehr Anfängerin bin. Und ich glaube, das ist so ein, ich glaube, wir sind immer irgendwann irgendwie Anfänger in irgendwas. Und deswegen macht auch Mentoring eigentlich immer irgendwie Sinn, weil es gibt halt auch einfach Felder, von denen ich so keine Ahnung habe, wie zum Beispiel, wie designe ich eine Datenbank? Keine Ahnung. Müsste ich da jetzt irgendwie was dran arbeiten oder möchte ich daran was arbeiten, müsste ich mir auf jeden Fall eine Mentorperson suchen, die halt Datenbanken designen kann, um diese Person ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Und das ein Beispiel, was ich noch sagen wollte, war, dass Rust hatte, oder die Rust-Programmiersprache hatte auch so ein Mentorship-Programm, was, glaube ich, nur 2 Jahre lang lief, aber ich fand die Idee super, nämlich zu sagen, also sie haben halt Leute gefragt, die wichtige Projekte innerhalb des Ökosystems hatten, also zum Beispiel, weil ich das mit der Datenbank gesagt habe, mich auch eine Person, die einen Datenbanktreiber geschrieben hat, und Leute, die Web-Frameworks geschrieben haben und die dann gesagt haben, wir haben halt Bock, Leute nicht halt nur in unser Framework, sondern auch in Rust als Sprache und gleichzeitig in unser Projekt einzuarbeiten und dann halt wirklich so ein formelles Mentorship-Programm zu haben. Okay, ich glaube, das ging, na, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich meine, es ging auch irgendwie so 2-3 Monate, dass man dann sagt, okay, wir haben so wöchentliche Check-ins und es geht wirklich darum, Leute so für das Projekt zu gewinnen, die sich dann halt auch auskennen und halt auch wirklich direkt mit den MaintainerInnen dann zusammenzuarbeiten. Das fand ich so richtig nice, weil es ist halt so dieses zu akzeptieren, dass halt Leute halt Bock haben, aber halt alle doch Hilfe brauchen, weil sind halt nicht alle sofort die mega krassen ProgrammiererInnen, sondern müssen halt alle das lernen. Wir müssen alle in einem neuen Projekt uns zurechtfinden. Wir müssen alle in einer neuen Sprache, in einem neuen Ökosystem mal schauen, so wo es vorne und wo es hinten. Und wenn wir da halt auch ein bisschen unsere Egos klein halten und halt auch sagen, so, okay, wir brauchen halt alle Hilfe, es ist okay zu fragen, es ist auch okay, viele kleine, dumme Fragen zu stellen, dann ist das irgendwie auch kann das ein richtig fruchtbares und schönes Zusammenspiel sein.
Also du hast ja schon gesagt, du findest Mentoren, indem du auch einfach fragst und so ein bisschen in Kontakt gehst mit denen, aber wo könnten jetzt Menschen Mentoren finden, die zum Beispiel noch nicht Teil von einem Ökosystem oder einer Community sind?
Das ist die 100-Euro-Frage, glaube ich. Wo findet man MentorInnen, wenn man noch keine Connections hat? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, zuerst überhaupt so ein bisschen eine Community zu finden oder beziehungsweise je nachdem, wie quer man eingestiegen ist. Wir sind alle Menschen, die meisten von uns treffen sich auch gerne und genießen einfach andere Menschen zusammen zu sein, über Dinge zu reden, die wir tut finden, und dass das funktioniert. Genau, deswegen einfach online nach Meetups zu gucken. In Hackspaces gibt es halt manchmal auch so User Groups, also wirklich so ganz, ganz klassisch. Wenn das nicht so, also ich bin großer Vor-Ort-Fan, ich fand pandemiemäßig fand ich das total schrecklich, dass plötzlich alle meine In-Personen-Sachen weggefallen sind. Es gibt auch viel online jetzt, beziehungsweise wenn man nicht auch direkt in einem Projekt anfragen kann, weil das Projekt sich nicht so präsentiert und da vielleicht man auch einfach viel zu viel sich Gedanken macht und nervös ist und auch Angst davor hat, überhaupt Outreach zu machen, wird es schwer, muss ich sagen. Weil ich glaube, so ein bisschen so die eigene mentale, persönliche Hürde von so, ich muss da fragen, ich muss da irgendwie, es wird dir nicht in den Schoß fallen, glaube ich nicht, sondern du musst schon einen Schritt geben und zumindest irgendwo mal anfragen. Viele, viele Leute sind super, super hilfreich. Sie müssen aber erstmal gefragt werden. Und das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, die Krux an der Geschichte, was, glaube ich, auch so dieses, ja, ich habe es eben schon ganz, ganz lang und breit gesagt, dass, dieses Kultur von Fragen stellen und halt irgendwie auch sich in diesem Moment ein bisschen verletzlich zu machen, weil man halt sich eingesteht, so, ich kann das noch nicht. Und es ist so ein bisschen was leider so, ich sage jetzt auch mal in einem kapitalistischen System, wie ich so gerne gesehen wird, weil man muss sich ja immer verkaufen als ich kann schon alles und ich bin super produktiv und dass das ein bisschen viel kaputt macht von dem, was man haben kann, wenn man offen und ehrlich über so eigene Fähigkeiten und über so Wünsche zu lernen reden könnte. Oder.
Gibt es da Anlaufstellen, Organisationen, die du empfehlen kannst, wo man das findet? Vielleicht auch für Menschen, die im klassischen Tech-Bereich ein bisschen unterrepräsentiert sind. Ich denke da an eben nicht cis-männliche Menschen, die es vielleicht noch ein bisschen schwieriger haben, Anschluss zu finden.
Genau, also es gibt verschiedene Initiativen, würde ich sagen, wo die jetzt, was mir jetzt so konkret einfach ist, halt viel so überhaupt so mit Programmieren einzusteigen, aber die dann auch oft gut vernetzt sind. Ich hatte jetzt schon von Rails Girls erzählt, was jetzt in Code Curious auch heißt, in Berlin zumindest. Es gibt das in verschiedenen Communities, PyLadies, also viel auch so über diese Programmier-Einstiegs-Workshops, weil die Leute, die da Mentor oder Mentorinnen sind, auch wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gerne Mentorinnen für andere Sachen wären. Eine andere Sache wäre Frauenloop zum Beispiel. Das ist mehr so ein Bootcamp angelehntes Lernen für Coding. Und natürlich die Netzwerke, die da sind, die Leute, die da coachen, das sind halt die Leute, die, wenn sie es nicht selber sind, die Leute, die vernetzt sind und die dann auch die Mentorinnen finden können für dich, wenn man eben fragt. Und auch so ein bisschen weitergehen und sagen, okay, das war jetzt so ein Event, weiß nicht, bei PyLadies und jetzt sagen, okay, ich würde das wirklich gerne weitermachen, aber ich hätte gerne eine Person oder eine Gruppe von Personen, die mich da ein bisschen weiterleitet und das ist...
Mal abgesehen von Mentoring, hast du noch andere Empfehlungen, wie Menschen zum Coden kommen können, wie sie damit anfangen können?
Die uralte Frage ist so, ich würde gerne Programmieren lernen, wie mache ich das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten und es gibt auch super viele Angebote inzwischen und ich glaube, inzwischen würde ich sagen, ich würde empfehlen, zuerst sich selbst die Frage zu stellen, was will ich eigentlich genau machen, weil je nachdem wird schon ganz viele verschiedene Empfehlungen geben, zum Beispiel würde ich gerne was machen mit Daten, Daten auswerten, Daten visualisieren, dann würde ich vielleicht sagen, schau dir mal Python als Programmiersprache an und versuch so in einem Python-Ökosystem was mit Daten vielleicht zu machen. Oder ist es vielleicht eine Sache, wo du sagst, ich würde eigentlich ganz viel lieber Android-Handyspiele oder Smartphone-Spiele programmieren, weil dann würde ich sagen, das ist eine ganz andere Richtung. Schau dir vielleicht halt wirklich so den Android-Developer-Guide an und guck halt so, was gibt's da so in der Ecke. Oder ist wirklich so klassisch Webentwicklung was für dich? Oder ist es vielleicht, du bist eigentlich nur kreativ, du machst eigentlich Musik und willst Visualisierungen für deine Musik programmieren? Kann ja auch sein. Also wirklich so überlegen, so was ist das, was du eigentlich machen willst? Und dann bist du einen Schritt weiter auf der langen Reise herauszufinden, wie lernst du programmieren. Ich sag mal, das Gute ist, dass, ich sag mal so schön, es kochen eh alle mit Salz, dass die eine Sache gelernt zu haben, schon total viel dann für den nächsten Schritt. Und ich kenne auch Leute, die mit verschiedenen Tutorials angefangen haben und dann gemerkt haben, das ist nichts für sie und dann ein halbes Jahr später was anderes gemacht haben. Aber so die Grundideen, die Grundstrukturen bleiben irgendwie gleich. Im gleichen Satz möchte ich aber auch sagen, es ist eine Reise und es dauert und man muss auch motiviert bleiben. Und ich glaube, deswegen ist gerade dieses so, ein Mentorship oder vielleicht doch einfach eine Study Group mit verschiedenen AnfängerInnen zusammen, einfach damit, um dran zu bleiben, weil es ist hart. Ich muss jetzt sagen, ich jetzt hier würde das nicht nochmal lernen wollen, weil es war hart. Und ich möchte das auch nicht beschönigen, das wirklich zu verstehen. Es dauert einfach und man muss dranbleiben und es ist eigentlich egal, wo du anfängst, solange du dranbleibst. Und das ist so ein bisschen die, ja, es gibt keinen Cheatcode dafür. Und es gibt, genau, google irgendwas, fang irgendwo an und dann mach es zu Ende. Und such vielleicht Leute, die das mit dir machen oder eine Mentorin.
Vielen Dank, Lisa, für das schöne Gespräch. Mentoring ist ja nur ein Weg, sich zusätzliche Expertise zu einem Projekt dazu zu holen. Eine andere ist Coaching. Und dazu haben wir mit Molly Wilson gesprochen, die ist von der Agentur Superbloom, mit der wir beim Prototype Fund zusammenarbeiten.
Alle die schon bei uns gefördert worden sind, kennen vermutlich unser Coaching-Angebot, bei dem sich die Projekte Hilfe zu vielen Themen dazu holen können. Ein Großteil dieser Coachings macht dann eben Superbloom für uns.
Und wir haben Molly einige Fragen gestellt, die sie uns freundlicherweise auf Englisch beantwortet hat. Wir werden deswegen ihre Antworten kurz auf Deutsch für alle danach mal zusammenfassen. Als erstes wollten wir wissen, worin der Unterschied zwischen Mentoring und Coaching besteht.
For me, mentoring is more about an ongoing relationship with a person, and coaching is more about, as you need it, support that's very practical and tactical, having to do with what you are doing right now. Now, both mentoring and coaching could be more technical or more interpersonal. I don't think it's really the area that you're working in that matters, but rather the nature of the relationship. The coaching that Superbloom and Prototype Fund projects do together is really hands-on and very pragmatic. So we look at what you're doing right now and how we can support you in what you actually have your hands dirty with. For me, mentoring is a little different. I have a couple of professional mentors who I have longer conversations with, maybe on a regular but not terribly often cadence, and we talk about, I don't know, more big picture issues, and I feel like I have a relationship with that individual.
Also Molly sieht in Mentoring eher eine fortgesetzte, oft persönliche Beziehung zwischen Mentor und Mentee, während Coaching häufig sehr viel technischer und hands-on sei. Gerade auch in der Arbeit mit dem Prototype Fund geht es häufig darum, konkrete Probleme zu lösen. Bei Mentoring geht es häufiger um längere Konversationen in regelmäßigen Abständen zu oft auch größeren Themen.
Ich würde sagen, dass Mentoring eine mittel- bis langfristige Zusammenarbeit zu vielen Themen darstellt und Coaching sozusagen die akute direkte Hilfe bei konkreten Fragestellungen. Wir wollten dann von Molly auch noch wissen, was denn ihrer Meinung nach der beste Zeitpunkt ist, sich einen Mentor zu besorgen.
I would say as early as possible. This is something that can't hurt at all. It can only help you. And it can sometimes take a while for that coaching relationship to get set up. Now, talking really concretely, Superbloom working with the Prototype Fund, when you say that you'd like coaching in a particular area, it might take us a moment to get a time set up that works for you. You're working on a lot of different things. And also the coach that we think would be best for you, they probably are working on other projects, have a lot of things going on. You might be thinking, oh, but I don't quite know what I want yet. That's kind of what the session is for. That's like saying, oh, I'm not going to go for a run yet because I'm not fit yet. No, no, this is what you do so that you know what you're working on. I guarantee you, you come out of the session feeling better than when you went in and with a more concrete idea of where you're going and what you're doing next.
Molly sagt, der beste Zeitpunkt dafür sei so früh wie möglich, denn manchmal könnte es dauern, bis man die richtige Person für das Coaching und vor allem auch einen passenden Termin gefunden hat. Und gerade wenn Teams noch nicht wüssten, wofür sie Coaching bräuchten, sei Coaching das richtige Werkzeug, um diese Bedürfnisse zu finden. Alle fühlen sich nach einer Coaching-Session besser und halten ein klareres Ziel vor Augen.
Ich glaube, hier ist auch ein interessanter Aspekt. Manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also man findet es schwierig, die richtigen Aufgaben zu priorisieren. Und gerade dabei kann dann eben auch Coaching helfen. Außerdem wollten wir noch wissen, wofür man eigentlich Coaching erhalten kann.
So it might be shorter to list the topics you could not get coaching for, but let's try. So design coaching is often what we use to describe what we do. It's actually a lot more than that. But what do we mean when we say design coaching? It's anything where your code meets people. So that can mean work on the tool itself. Think like UX design, interface look and feel, interface copy, the words in the interface, information architecture. product strategy, user research and usability testing, so actually improving the tool that you're working on. So we've got work on the tool itself. Then there's work on the collateral around it. So that could be work on like the website or the documentation, could be work on a conference presentation, or the narrative around your tool. And that also kind of brings us to the place your tool has in the world. We've worked with teams about on community management, community sustainability, community strategy. Since this is open source, our projects hopefully have a life beyond us, and it's not actually just about us. A more traditional business consulting approach also totally doesn't work, because this isn't a competitive landscape. This is you trying to figure out how your work fits in within the larger landscape of software and tools. And finally, coaching can also be about you. So planning your time, expanding your team, dealing with difficult collaboration situations like time management, prioritization, communication, cultural differences, tooling, and of course, fundraising and sustainability. And through all of this, we bring values like accessibility, inclusivity, consent, an anti-racist and anti-sexist approach, working in the open. That's at the foundation of anything that we'll advise. I would say the most common request we get is people saying that they would like a logo. That is the tip of the iceberg. So we can certainly help with that, but we can help with so much more.
Also wie Molly sagt, wäre es fast kürzer, nur die Dinge aufzuzählen, für die man kein Coaching erhalten könnte. Themen fürs Coaching sind laut Molly UX und Graphic Design, Interface und Look and Feel, Interface Texte, Informationsarchitektur und alles, was mit dem Produkt selbst zu tun habe. Dazu kämen noch Kollateralthemen, Community-Arbeit, Kommunikation, Präsentation, Nachhaltigkeit, Antidiskriminierungscoachings. Coaching könnte sogar beim Design eines Logos helfen, doch da ginge noch sehr viel mehr, sagt Molly.
Zum Schluss wollen wir noch wissen, was denn die Vorteile von Coaching sein könnten, neben den offensichtlichen, wie dem Lernen von neuen Fähigkeiten und dem Lösen eines Problems.
Oh, this is one of my favorite things to talk about. When you get coaching, it saves you time. I've heard from a few teams that they feel they don't have time for coaching. And this is actually exactly the reason why you should do it, because a coaching session will help you realize what you do not have to do. Will hopefully take some things off of your to-do list, help you find your way and prioritize. Coaching can help you sprint on something you're stuck on, just really power through something that was a bit of a brain block for you. Like I've done a name brainstorm with a team. That's something that's really easy to get stuck on, is like identity things like a name. Coaching can help you just, can I say something in German? Augen zu und durch. Like you can just kind of go right at it, get through it, and have the support of somebody really experienced by your side. So sign up for a coaching session if you feel pressed for time. This is how you should use that time. And you'll come out of it feeling, as most teams do, actually less pressed for time.
Laut Molly sei der größte Vorteil die Zeitersparnis, die Coachings mit sich bringe. Durch Priorisierung von Aufgaben schrumpfe die To-Do-List, und auch in einem Projekt, das sich anfühle, als wäre nicht genug Zeit für Coaching, würde Coaching am Ende mehr Zeit einsparen, als es koste. Coaching könne also auch bei schwierigen Problemen helfen, bei denen man einfach mal fokussiert dranbleiben müsse, wie etwa der Namensfindung für ein Projekt.
Das waren Mollys Antworten und ihr Beitrag zu unserer Podcast-Folge. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten, Molly, und für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir rappen ja jede Folge immer mit einem kleinen, was wir daraus mitgenommen haben, was wir gelernt haben. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, dass eigentlich immer alle gerne helfen möchten. Man muss sich aber aktiv um Hilfe bemühen muss. Man muss sich die selber suchen, ob man zu Workshops geht oder ob man die Augen offen hält nach Menschen, die einem gerne die Hilfe anbieten möchten. Und dass es vielleicht am Anfang vielleicht auch ein bisschen zeitaufwendig ist, aber am Ende spart es einem die Zeit. Und dass auch jeder Anfang irgendwie immer hart ist oder, wie man auch gesagt hat, Augen zu und durch. Also es war irgendwie so lustig, aber es passt, glaube ich, auch. Denn jeder Anfang sieht auch einfach anders aus und man weiß am Anfang auch noch nicht, was einem fehlt. Man weiß am Anfang einfach nicht, was alles zum Beispiel hinter einem Logo steckt oder hinter einem, also hinter einem Spiel, zum Beispiel, wenn man ein Spiel schreiben möchte und welche Sprache man lernen muss. Ja, man kann halt einfach über Workshops anfangen, GitHub, Tickets irgendwie lesen, ich weiß nicht.
Ja, für mich war es auch so eine Erkenntnis, ne, dass so eine Mentorship-Beziehung so eine gewisse Kontaktfreudigkeit benötigt. Ne? Man kann nicht einfach auf einer Webseite anklicken, gib mir bitte einen Mentor oder eine Mentorin und dann ist die da, sondern man muss die sich halt suchen, man muss irgendwie mit denen in Kontakt kommen und jemanden finden, der zu einem passt. Und gleichzeitig, was ich auch noch gar nicht so richtig mir bewusst gemacht habe, ist, dass es so diesen Unterschied gibt zum Coaching, dass du mit Mentorship so Metathemen, größere Themen, langfristige Themen angehst, also sowas wie zum Beispiel in eine Community hineinzukommen oder sich überhaupt erstmal mit so einem Projekt allgemein zu befassen, während halt eben das Coaching viel mehr konkrete Probleme lösen kann. Also so kann man dann auch so ein bisschen selber sehen, ne, wo steht man gerade, was ist das, was man eigentlich gerade hier erreichen möchte und ist es jetzt besser, einen Mentor, eine Mentorin zu finden, die einem dann mit der Expertise allgemein weiterhelfen kann oder sollte man sich einen Coach, eine Coachin suchen, die konkret ein Problem löst, wie halt einen Namen zu finden oder den Datenschutz richtig zu implementieren in dem eigenen Projekt oder die Informationsarchitektur zu erarbeiten, dass eine Settings-Seite zum Beispiel vernünftig zu bedienen ist.
Das war unsere Folge zum Thema Mentoring. Danke an Lisa Passing und Molly Wilson für die Beiträge zu unserer Folge und wir hoffen, dass sie euch ZuhörerInnen auch gefallen hat. Genau, an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, findet ihr alle Infos zu uns auf prototypefund.de. Wenn ihr keine Neuigkeiten verpassen wollt, abonniert unseren Newsletter oder folgt uns auf Mastodon unter @prototypefund @mastodon.social oder auf Twitter unter prototypefund.
Die Links dazu und auch zu allen anderen Dingen, die wir angesprochen haben, findet ihr unten in den Shownotes.
Außerdem, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine Bewertung.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.